21. August 1762. Todestag der englischen Reisenden und Schriftstellerin Lady Mary Montagu.
Allein, ich mag Ihnen nicht sagen, was Sie in jedem Schriftsteller, der über dieses Land geschrieben hat, auch finden können. Ich bin mir geneigt, aus wahrem weiblichem Geiste des Widerspruchs Ihnen das Falsche eines großen Teils von dem, was man bei den Autoren findet, anzuzeigen.
Diese fast schon feministische Kampfansage stammt aus einem der größten englischen Bestseller des Jahres 1763, den Briefen aus dem Orient. Im Mai erschienen war die erste Ausgabe innerhalb kürzester Zeit vergriffen, die Neuauflage in Druck und die Kritik überschwänglich. Kein geringerer als Voltaire hatte das Werk durch die Gazette Littéraire de l'Europe auf dem Kontinent verbreitet und dabei gerühmt, dass diese Briefe denen der Madame de Maintenon und der Madame de Sévigné bei weitem überlegen seien, da sie für grundsätzlich alle Nationen zur Instruktion geeignet wären. Ein ähnliches Loblied sang Tobias Smollett, als er in der Critical Review schrieb:
An Lady Mary Montagu, die Autorin der Briefe aus dem Orient, reicht kein anderer Schriftsteller heran, unabhängig seines Geschlechts, seines Alters oder seiner Nationalität.
Tatsächlich bereitete Mary Wortley Montagues spitze Feder ihren Lesern beträchtliches Vergnügen. Lady Mary selbst war eine Dame aus dem englischen Hochadel, die von frühester Kindheit an gelernt hatte, ihren Willen durchzusetzen. Die Tochter des Herzogs von Kingston scherte sich wenig darum, welchen Gatten ihr Vater für sie ausgesucht hatte. Stattdessen riss sie mit dem Parlamentsabgeordneten Edward Wortley Montagu von zu Hause aus. In der damaligen Zeit ein riesiger Skandal, dem jedoch die Eheschließung folgte. Und wenn die Ehe an sich schon bald recht ernüchternd auf die junge Lady Mary wirkte, so sollte sich der Lord in mancher Hinsicht doch als Glücksgriff erweisen. Er ermöglichte ihr nämlich nichts Geringeres als das größte Abenteuer ihres Lebens, eine Reise in den Orient.
Im Frühjahr 1716 wurde Lord Montagu als königlicher Botschafter nach Konstantinopel beordert. Was lag da näher als auf ihr zwar gefeiertes, aber doch eher konventionelles Leben als Londoner Salondame zu verzichten und stattdessen den mythenumwobenen Orient zu entdecken? Gedacht, getan. Dabei wäre die für die Zeit wesentlich natürlichere Reaktion einer Frau die gewesen, dem Mann für die nächsten Jahre Lebewohl zu wünschen und selbst im altvertrauten England zu bleiben. Nicht ohne Stolz bemerkte Lady Mary daher gegenüber einem Freund, dass sie sich auf eine Reise begebe, die seit Jahrhunderten keine Christin mehr unternommen habe. Als Mary Montagu sich am 1. August 1716 mit Sack und Pack auf den Weg machte, das heißt mit Ehemann, Sohn, 20 Bediensteten und einem zusammenklappbaren Schreibtisch, da schien sie fest entschlossen, mit weltoffenen Augen gerade das Gute, Schöne und Nützliche in der Fremde wahrzunehmen.
Dabei war die Route, die das englische Botschafterpaar wählte, durchaus nicht ungefährlich. Sie verlief ein wenig im Zickzack, über Holland und einige deutsche Städte bis Wien, von dort nach Prag, Sachsen und Hannover, wo der englische König gerade Hof hielt, dann zurück nach Wien und von dort über Ungarn und den Balkan bis nach Konstantinopel. Das Ganze dauerte fast 10 Monate und war vielfach ein richtiges Abenteuer. Zwar hatte man gerade erst einen halbwegs bequemen Reisewagen, den Landauer, konstruiert und Poststationen eingerichtet, an denen die Pferde gewechselt werden konnten, doch häufig stürzten auf den holprigen Wegen die Kutschen um oder die Achsen brachen. Noch 140 Jahre später schrieb der Deutsche Moritz Busch:
Eine Reise in den Orient erfordert, wofern sie sich nicht auf den Besuch der Küstenplätze beschränkt, vor allem einen gesunden Körper, Ausdauer im Ertragen von Beschwerden und Entbehrungen und einen Geist, der auf eine Weile, ja nach Befinden auf lange Zeit, absehen kann von den Freuden und Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens.
Lady Mary war mehr als gewillt, diese Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Und wenn sie besonders geneigt schien, gerade das Positive in der Fremde bemerken zu wollen, so hieß das nicht, dass ihrer scharfen Beobachtungsgabe die Missstände entgangen wären. Gerade in Deutschland gab es da einiges für sie zu erwähnen.
Es ist unmöglich, den auffallenden Unterschied zwischen den freien Städten und denen, die unter der Botmäßigkeit unumschränkter Fürsten stehen, nicht zu bemerken. In den ersteren sieht man beim ersten Blick Handel und Überfluss. Die Straßen sind wohl angelegt, voller Menschen, alle nett und einfach gekleidet. In den anderen sieht man eine Art lumpigen Flitterstaats, eine Menge bunter, schmutziger Vornehmer, enge, kotige Straßen, die allenthalben das Ausbessern brauchen, jämmerlich dünn an Einwohnern und die einfachen Leute über die Hälfte Gassenbettler.
Dennoch gab es auch in den deutschen Fürstentümern Dinge, die der gestrengen englischen Dame positiv ins Auge sprangen. So gefiel ihr Dresden beispielsweise ausnehmend gut. Von den modernen Heizöfen und den deutschen Gewächshäusern war sie beeindruckt und in Hannover stellte sie gar fest, dass sie nun im Reiche der Schönheit angelangt sei, da alle Damen hier Rosenwangen, schneeweiße Stirnen, scharlachrote Lippen und kohlschwarzes Haar hätten. Das reinste Schneewittchenparadies. Geradezu gnadenlos konnte sie sich dagegen über ihre Geschlechtsgenossinnen in Wien oder Leipzig lustig machen. Und eine Kostprobe über die Pariserinnen, die sie bei der Rückfahrt kennenlernte, lautet folgendermaßen.
Ich habe alle Schönheiten gesehen und solche ekelhafte Dinger. Mit kurz geschnittenen, rund um das Gesicht gelockten Haaren, so mit Puder beladen, dass sie weißer Wolle ähnlich sehen. Und die Backen bis ans Kinn ganz unbarmherzig mit glänzend rotem Porzellan belegt, das einem wie Flammen entgegenschimmert. Ich bin geneigt zu glauben, dass sie die erste Anregung zu ihrem Putz von einem schönen, frisch geschorenen und mit Rötel gezeichneten Schaf hernahmen.
Derart freizügig mit den Worten umgehen wie seine spitzzüngige Gattin konnte Edward Wortley Montagu in seinem Job bei weitem nicht. Er war nämlich in durchaus heikler diplomatischer Mission unterwegs. Für ihn galt es, im Krieg zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich zu vermitteln. Als führende Handelsmacht Europas hatte England ein vitales Interesse an einer Schlichtung, war doch der einträgliche Handel mit den reichen Ländern des Nahen und Fernen Ostens durch den Krieg auf dem Balkan empfindlich gestört. Vielleicht unter Einfluss seiner enthusiastischen Ehefrau setzte Lord Montagu seine Karten in diesem Konflikt allerdings wohl etwas zu einseitig auf die Türken.
Zum ersten Mal in Berührung mit der islamischen Welt kam das englische Botschafterpaar jedenfalls in Belgrad, das damals zum Osmanischen Reich gehörte. Und dort hatte Lady Mary das Glück, in den Genuss der Gastfreundschaft des Effendis Ahmed Bey zu gelangen, eines großen Gelehrten, der es sich nicht nehmen ließ, mit ihr über Poesie, Sprache, Religion und Sitten zu philosophieren und ihren Geist damit immer wieder aufs Neue herauszufordern. Mit gehöriger Schlitzohrigkeit überzeugte er sie von der Unabhängigkeit der islamischen Frauen, deren Verschleierung ihnen natürlich geradezu unbegrenzte Möglichkeiten für diverse Liebeshändel eröffne.
Es ist sehr leicht zu sehen, dass sie wirklich mehr Freiheiten als wir haben. Es ist dem eifersüchtigsten Ehemann nicht möglich, seine Frau zu erkennen, wenn er sie trifft. Und niemand darf auf der Straße ein Frauenzimmer anrühren oder ihr folgen. Diese ewige Mummerei gibt ihnen völlige Freiheit, ihrer Neigung ohne Gefahr der Entdeckung zu folgen.
Mag Lady Marys Sichtweise in diesem Punkt auch etwas verquer geraten sein, so deshalb, weil sie sich wirklich nach Kräften bemühte, den weit verbreiteten Vorurteilen ihrer Zeit und Schicht entgegenzutreten. Wie ein roter Faden lässt sich diese Motivation immer wieder in ihren Briefen finden. In einem Schreiben an Lady Rich bemerkte sie,
die Verfasser verfehlen nie, ihnen Nachricht von dem weiblichen Geschlecht zu geben, wovon sie gewiss keine einzige gesehen haben, und sehr weise von dem Geist der Mannspersonen zu schwatzen, in deren Gesellschaft sie nie zugelassen worden sind.
In dieser Hinsicht traf Lady Mary tatsächlich den Punkt. Kaum einer anderen westlichen Dame gelang es, Zugang zu den Frauengemächern zu finden oder bei ihrer Weiterreise in Adrianopel, dem heutigen Edirne, ein türkisches Bad zu besuchen. Lady Mary geriet in jenem Bad in einige Bedrängnis, als die dort anwesenden Damen sie dazu bewegen wollten, ihrerseits ihre Kleidung abzulegen.
Ich sah mich gezwungen, mein Kleid zu öffnen und ihnen meine Schnürbrust zu zeigen, womit sie vollkommen zufrieden waren. Ich bemerkte, sie glaubten, dass ich in diese Maschine eingeschlossen wäre und es nicht in meiner Gewalt hatte, sie zu öffnen, welche listige Erfindung sie meinem Gemahl zuschrieben.
Hatte sich Lady Mary einmal ein Vorhaben in den Kopf gesetzt, so gab es wenig, das sie davon wieder abbringen konnte. Sie, die Christin, erstritt sich durch dreimaligen Antrag beim Kamaikam, dem Gouverneur von Konstantinopel, den Zutritt zur Hagia Sophia. Überhaupt war kaum ein Ort vor ihr sicher. Wann immer möglich, hüllte sie sich in orientalische Gewänder und durchstreifte so inkognito die Basare und Moscheen, Bäder und Harems. Aufgeschlossen für alles Exotische und Fremde, interessierte sie sich vor allem für die nützlichen Dinge des Lebens, technische Erfindungen oder neue Wissenschaften. Und da machte sie in der Türkei ihre größte Entdeckung. die Pockenimpfung.
Diese Krankheit förderte damals immer noch zahlreiche Todesopfer. Ja, Lady Mary selbst war nicht verschont geblieben und hatte ihr Überleben mit einer zerstörten Schönheit bezahlen müssen. In Adrianopel erfuhr sie nun zum ersten Mal, dass man hier im Herbst mittels Pfropfung die Kinder gegen die Pocken impfte. Lady Mary beobachtete, dass die kleinen Patienten bis zum 8. Tag völlig gesund blieben, sie dann ein Fieber befiel, sodass sie 2-3 Tage das Bett hüten mussten, um dann in insgesamt 8 Tagen wieder genauso gesund zu sein wie zuvor. Vom Erfolg der Operation restlos überzeugt, ließ Lady Mary sofort ihren 4-jährigen Sohn impfen und schrieb an Mrs. Sarah Chiswell:
Ich habe genug Vaterlandsliebe, um mir alle Mühe zu geben, diese nützliche Erfindung in England einzuführen. Und ich würde nicht ermangeln, an einige unserer Ärzte sehr ausführlich darüber zu schreiben, wenn ich einige kennen würde, die Menschenliebe genug hätten, einen so beträchtlichen Zweig ihrer Einkünfte zum Besten des Menschengeschlechtes zu zerstören. Allein diese Krankheit ist für sie zu einträglich, um nicht dem kühnen Ritter, der es wagen sollte, ihr den Garaus zu machen, ihrer ganzen Rache auszuliefern.
Mit dieser Einschätzung sollte sie recht behalten. Denn Lady Mary wurde nach ihrer Rückkehr tatsächlich zu diesem kühnen Ritter und ließ ihre 1718 geborene Tochter in England öffentlich impfen. Sie warb in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für den Eingriff und schaltete sich auch publizistisch in die heftig geführte Debatte ein. Dank für diese Mühen erhielt sie zu Lebzeiten allerdings nicht. Erst auf ihrem Grabstein anerkannte man ihre Bemühungen um die Pockenimpfung in England.
In der Türkei hatte sie als eine der ersten westlichen Damen weiter das orientalische Leben genossen. Die Schönheit der dortigen Frauen faszinierte sie. Gänzlich ohne Neid, vielmehr mit glühender Begeisterung, schilderte sie das blendende Aussehen Fatimas, der Gemahlin des Großveziers von Adrianopel. Aber auch nachdenklichere Töne mischen sich immer wieder in Lady Marys Briefe, die sie nicht nur an ihre Freundinnen richtete, sondern auch an Geistesgrößen ihrer Zeit, wie den italienischen Gelehrten Abbé Conti oder den Schriftsteller Alexander Pope.
Ihre Themen sind vielfältig, behandeln Fragen der Religion, der Poesie, der Sklavenhaltung oder der Regierungsform. In mancher Hinsicht mag dabei ihr Blick für die Realität durch allzu großen Enthusiasmus getrübt gewesen sein. In London sagte man ihr pro-islamische Gefühle nach. Doch schrieb sie auch mit Schärfe über die Unterdrückungsmethoden der Paschas, die ihr Volk ausbeuteten und ein unbarmherziges Militärregiment führten. Alles in allem fiel ihr Urteil über den Orient und seine Bewohner jedoch mehr als positiv aus.
Fast bin ich der Meinung, dass Sie einen richtigeren Begriff vom Leben haben. Sie verbringen es im Garten, bei Musik, Wein und Leckerbissen, indes wir unser Gehirn mit politischen Entwürfen martern oder einer Wissenschaft nachgrübeln, die wir nie erfassen können. Oder, wenn wir auch dahin gelangen, können wir die anderen nicht dazu überreden, denselben Wert darauf zu legen wie wir.
Schon im Sommer 1718, früher als angenommen, wurde Lord Montague nach England zurückbeordert. Interne Intrigen in London und Wien hatten zu seiner Abberufung geführt, so dass er sich den erfolgreichen Friedensschluss zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich nicht mehr auf seine Fahnen schreiben konnte. Lady Mary fiel der Abschied von ihrem orientalischen Palast und dem südlichen Leben sehr schwer. Viel zu kurz schien ihr die Zeit in diesem aufregenden Land gewesen zu sein, weshalb sie sich nur widerwillig auf den Rückweg in die neblige Heimat machte, der als eine weitere Bildungsreise über Troja und Malta, Tunesien und Frankreich führte. Als sie am 31. Oktober 1718 ihren Fuß in Dover wieder auf englischen Boden setzte, da blieb ihr angesichts ihres zukünftigen Lebens nur eine Hoffnung.
Da ich nun einmal mit unserem stiefmütterlichen Anteil vom Tageslicht zufrieden sein muss, dass ich die erquickende Sonne von Konstantinopel vergessen möge.
Zeitzeichen. Alexa Christ erinnerte heute an den Todestag der englischen Orientreisenden Lady Mary Montagu am 21. August 1762. Redaktion Imke Markgraf.